Ja, es wurde gebetet auch für die Leidenden in den Kriegsgebieten. Und irgendwie, als ich das gehört habe, habe ich mich daran erinnert, wirklich, Gottes Wege sind manchmal unergründlich für uns. Wir versuchen mit unserer menschlichen Logik irgendwie alles einzuordnen, aber manchmal sprengt die Logik Gottes unsere Vorstellung. Und jetzt in diesem Zusammenhang wollte ich ja daran erinnern, es war eine Frau in Mitte des, sie ist gestorben während des Zweiten Weltkrieges, aber sie wurde von Gott auf wunderbare Weise gebraucht. Gott hat zu ihr geredet und hat ganz viele Sachen im Leben von Menschen gesprochen und Befreiung bewirkt. Und unter anderem hat der Herr zu ihr gesagt, das, was mich sehr beeindruckt hat, dass Menschen das anderes beurteilen, selbst der Krieg. Es war mitten im Zweiten Weltkrieg. Und der Herr hat gesagt, dass viele, die zu Hause gesessen hätten, ohne diesen Krieg die Errettung nicht erreicht hätten. Erst durch die Grausamkeiten des Krieges hat sie die Furcht Gottes befallen, haben sie angefangen, wenn sie in den Gräbern waren, in der Erwartung des Todes zum Teil, wo schon Kameraden und so weiter tot lagen drumherum, ganz viele wurden gerettet kurz vor ihrem Tod. Und das hat der Herr gesagt, viele davon haben mich vergessen, haben überhaupt nicht mehr an mich gedacht, in ihren wohlbehüteten Häusern und so weiter. Deshalb, das ist der eine Aspekt, den wir und den ich viel stärker seitdem berücksichtige. Das war nicht das Einzige, was gesagt wurde. Aber und auf der anderen Seite, ich finde es schockierend, wie blind unsere Gesellschaft gegenüber der Islamisierung unserer Gesellschaft ist. Ich finde es schockierend, wie naiv viele Politiker, viele wichtige Leute sind. Und die Tatsache, dass da diese Grausamkeiten geschehen, ich kann auch was Positives für unser Westeuropa gewinnen, dass sie endlich erkennen, was eigentlich der Islam sein kann. Und denn wir, ihr wisst ja, wir können nicht mehr hören, angeblich sei der Islam pazifistisch und so weiter. Dann kann nur jemand sagen, der den Islam nicht gelesen hat, also den Koran nicht gelesen hat. Und ich finde, das ist auch ein Stück, ja, Aufrütteln Europas, der westlichen Zivilisation gegenüber dem Potenzialen, dem negativen Potenzial im Islam. Und ich hoffe, dass Gott dadurch uns alle aufrüttelt hier im Westen und dass wir uns mehr hinzuwenden zu Jesus, der wirklich sagt, wer will, soll mir folgen und nicht mit dem Schwert den Glauben nahelegt. Aber heute wird es um was anderes gehen in meiner Predigt. Und zwar die Ewigkeit im Herzen. Das ist eine bewegende Geschichte. Die Geschichte Gottes mit einem Menschen. Bartimäus, der sitzt dort bettelnd auf der Straße, wo die Frommen sich aufmachen, all die Pilger, all die Gottesanbeter. Die Straße, die direkt von Jericho bis zu Jerusalem etwa 24 Kilometer entfernt führt. Doch dann kommt Jesus. Der Blinde wird angerührt von dem, der bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Ewigkeit berührt sein Augenlicht und sein Herz. Eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Wo Gottes ewiges Licht in unsere Dunkelheit des Lebens strahlt, da erkennen wir unsere Lebensgeschichte als eine Geschichte Gottes mit uns. Die Bibel bezeugt uns in aller gewünschten Klarheit, dass dieser Gott der Ursprung allen Lebens ist und es nur zu einer Erfüllung kommen kann, wo wir ihn in unserem Leben haben. Nur dann gibt es die menschliche Erfüllung auf dieser Erde. Dieses ist das Zeugnis. Gott hat uns ewiges Leben gegeben und wir erhalten dieses Leben durch seinen Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Dieser Gott ist auch nicht weit weg von einem jeden von uns. Er hat uns ja geschaffen. Durch ihn leben wir. Er kennt alle Tage unseres Lebens und umgibt uns so wie die Luft, die wir atmen. Dieser eine lebendige Gott kennt unsere wirkliche Identität. Er weiß, wer wir sind, woher wir kommen, wie wir geprägt wurden und was wir uns ersehnen. Und er hat eine Vorstellung, ein Image von uns, von einem jeden von uns. Habt ihr auch mal erlebt, dass Gott euch in der Tiefe eures Herzens kennt, so wie niemand sonst? Als der Engländer, von dem ich schon wiederholt erzählt habe, zu mir gesprochen hat, Gott hat zu mir durch ihn geredet. Ich war lächelnd, keiner wusste, was in meinem Herzen ist. Und der Herr hat gesagt, ich habe dein Schreien und dein Weinen gesehen. All die Zeit, wo du geweint hast und so und gefragt hast und so. Und niemand wusste das. Und das war so wunderbar. Das habe ich nicht nur einmal erlebt. Das war so wunderbar, dass Gott hinter dem, ja, menschlich Sichtbaren hineinsieht und einen kennt. Oh, wie tröstlich das ist. Im Frühjahr wird ja schon viel ausgesät und gepflanzt. Vielleicht sehen wir nur die Samenkörner des Lebens bei uns und bei den anderen. Gott aber sieht uns schon in der ganzen Blüte und Vollkommenheit, zu der er uns geschaffen hat. Gott hat eine Geschichte mit dieser Welt, mit diesem Land, mit Lauenburg, mit dir und mit mir. So wie einst auch mit diesem Bartimäus. In den heutigen Gottesdiensten wollen wir ganz konkret erwarten, dass dieser Gott allen Lebens uns berührt. Das wünscht sich jeder von uns. Wir wollen darauf vertrauen, dass er jede und jeden hier sieht, kennt und auch innere und äußere Heilung schenken kann. So werden wir uns im Anschluss an diese Predigt Zeit nehmen, Abendmahl zu feiern und dafür auch zu beten, dass Gott auch Kranke berührt, dass sie berührt werden. Wir möchten, dass das Licht aus der himmlischen Welt, wie es uns in Jesus begegnet, auch hier und heute in unsere Herzen fällt. Wir erwarten, dass diese unauslöschliche Lebenskraft der Ewigkeit auch hier und heute für uns erfahrbar wird. Aber was ist das? Was geschieht denn hier eigentlich, wenn da ein blinder Bartimäus wieder sehend wird? Was geschieht, wenn Menschen in einem Gottesdienst innerlich und auch körperlich so von der Kraft der Ewigkeit berührt werden, dass sie Heilung, Frieden, Freude und neue Kraft empfangen? Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, vor kurzem gab es so eine Reportage im ersten ARD unter der falschen Flagge oder so, ne, und wurde ziemlich diskreditiert, ne? Peter Wenz und eine andere Gemeinde aus Tübingen, Arne Elsen, und wurde alles wirklich in den Dreck gezogen im Grunde und alles als Einbildung und Spinnkram und Manipulation und so, ne? Wirklich schrecklich. Und ich habe gedacht, zu jedem Satz könnte man so viel eigentlich sagen, um das zu berichtigen. Das ist, ja, möge der Herr uns Kraft geben, dass wir uns erheben auf wirklich Position beziehen gegenüber solchen Berichten. Ich habe mir vorgenommen, ich schreibe auch mal eine Rückmeldung an die Redaktion. Das ist eine, so eine Unverschämtheit. Aber ich habe gemerkt, wie meine Frau, meine Tochter selber, oh ja, es gibt einen Bericht, oh, und wieder die Evangelikalen, oh, wurden ganz schlecht gestellt, die haben schlecht abgeschnitten. Und ich habe mir das angeguckt. Ich habe gedacht, das ist nicht schlecht abschneiden im Grunde. Das ist totale Verleumdung im Grunde. Das ist verdrehende Wahrheit. Das ist nicht schlecht abschneiden. So, und ich habe gesagt, selbst meine Frau und meine Tochter, ne, können ein bisschen davon beeinflusst werden, oh Mensch, also wir müssen näher aufpassen. Nein, wir müssen einfach die Wahrheit auch klarer zeigen den Leuten und zeigen, wie viel Unwahrheiten sie auch sozusagen verbreiten. Ne? Und ja, das ist eben ein Kampf. Das ist ein Kampf. Ist das so eine Art selbstproduziertes religiöses Geschehen? Könnte ein solcher Gottesdienst genauso ohne die Gegenwart Gottes, ohne die Gegenwart Jesu des Ewigen ablaufen? Ist das alles nur ein suggestives Geschehen, das geradezu gefährlich ist, weil es hier anscheinend nach Gesetzmäßigkeiten abläuft, die wir mit unserem Verstand nicht vollends begreifen können? Das wird oft unterstellt in solchen Reportagen. Wann und wie handelt dieser Gott der Ewigkeit? Wie geschehen diese Berührungen? diese Heilungen, diese Wunder, diese Befreiungen zum Leben. Und was ist, wenn wir in Wirklichkeit gar keine solche Berührungen erleben? Was geschieht, wenn unser Glaube so staubtrocken und mürbe ist, dass da keinerlei Lebenselixier vorhanden ist? Er kostet uns nur Kraft, anstatt uns zu kräftigen. Unser religiöses Getue macht uns womöglich krank. Und die Erfahrung der drückenden Frage nach Gerechtigkeit und der Zustand des unerträglichen Leidens in dieser Welt wollen uns in den Zweifel und in die Gottesferne drücken. So wie manche Augenzeugen, die dann berichtet haben, ihre Aussagen wurden verlesen in dieser Reportage. So, ne? Das Reich Gottes besteht jedoch nicht in Suggestion, nicht nur in Worten, sondern in Kraft. So wie im Römer 4, Vers 20 steht. Wovon gehen wir also aus, damit diese außergewöhnlichen Berührungen, wie wir sie hier exemplarisch in der Geschichte von Bartimäus finden, auch heute und hier geschehen können? Was sind die Grundlagen, die Denkvoraussetzungen, wenn wir uns heute in ein solches Geschehen hineinbegeben? Ich will sie uns klar benennen. Erstens gehe ich davon aus, dass es diesen einen lebendigen Gott gibt. Er ist nicht nur das Göttliche, das in jedem Menschen irgendwie mitschwingt, sondern er ist der, der uns mit Namen in der Geschichte, auch in unserer persönlichen Geschichte, begegnet. Er hat sich verbindlich offenbart in Jesus. Dieser Gott ist kein System, kein logisches Gedankengebilde. Er ist pure Liebe, pure Gerechtigkeit, pure Präsenz der Wahrheit. Er ist ein personhafter Gott. Ein Du, das angesprochen wird, das redet, das handelt. Das berührt mich immer wieder, dass er eine Person ist. Ich weiß, ich habe in einem Alpha-Kurs in der Gemeinde Lüneburg, als ich, wer ist Jesus, war das Thema an dem Abend, ich habe das Thema gemacht und ich habe meinen Laptop mitgebracht und ihr kennt sicherlich diese Rekonstruktion aufgrund der Spuren von diesem Grab von Turin, kennt ihr, ne? Das Grab von Turin, wurde die sozusagen eingeblendet, so eine Collage gemacht, so dass richtig eine Person entsteht praktisch, ne? Also Augen, ne? So, und ich finde irgendwie sehr beeindruckend, dieses Bild. So. Auch dieser Blick und so. Ich finde es total beeindruckend. Und ich habe meinen Laptop, das war damals der 17 Zoller, ich habe den so quergestellt und die ganze Zeit, während ich geredet habe, war das Laptop hier mit dem Display und das Gesicht, dass dieses Gesicht war zu sehen. Damit man begreift, das ist nicht so viel Theorie, sondern in erster Linie ist eine Person Jesus. Und ich habe so eine Vision, wenn ich meine Internetseite machen werde, ich hoffe, dass nächstes Jahr auf jeden Fall das in Betrieb gehen wird, als Hintergrund dieses Bild zu haben. Einfach richtig als Hintergrund, nicht weiß oder gelb oder so, sondern alle Inhalte, die da sind, alles, das soll das Gefühl vermitteln, da ist Jesus dahinter. Hinter all das, das ist nicht nur Information für deinen Kopf, dass dein Kopf immer größer wird und dass dein Allgemeinwissen größer wird, sondern es zielt alles auf ihn. Er ist das Tor zum Himmel. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und bin mal gespannt. Wahrscheinlich werde ich auch selber von der Wirkung, ja, vielleicht erstaunt sein. Von dieser Realität gehe ich aus. Aufgrund der biblischen Offenbarung und meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung ungezählter Frauen und Männer und Kinder in dieser Welt. Zweitens gehe ich davon aus, dass es Menschen gibt, die Gott suchen, die ihr Leben in eine Verbindung mit Gott bringen möchten. Die gibt es. Oft sind es die Nöte, die Leiden, die uns nach Gott fragen lassen. Wir werden von Krankheit, Einsamkeit, finanzieller Not und Ähnliches bedrängt und nun fragen wir uns, ob es einen Gott da gibt, der hier auf der Erde etwas für uns tun könnte. Wir können vielleicht noch nicht einmal richtig beten. Wir wissen nicht, wie wir diesen Gott ansprechen sollen. Wir schreien zu ihm in unserer Seele und wir haben kaum Worte. Wir suchen ihn, aber wir wissen nicht recht, wo wir ihn suchen sollen. und nun meine Denkvoraussetzung, von dem ich bei diesem Gottesdienst ausgehe. Ich gehe davon aus, dass Gott selber ein Interesse daran hat, uns zu begegnen. Egal, ob wir beten, ob wir anständig und fromm sind, egal, ob wir religiös sind. Wenn wir ihn ernstlich suchen, wenn wir zu ihm schreien, so hört er uns. Im Psalm 50, Vers 15 steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Sucht mich und ihr werdet leben, steht in Amos 5, Vers 4. Wer sucht, wird finden. Wer bittet, empfängt. Wer anklopft, dem wird aufgetan, steht in Matthäus 7, 7. Wie aber suchen wir Gott richtig und angemessen? Sollen wir in der unsichtbaren Welt herumfischen, umherfischen, ob da was ist? Müssen wir es irgendwie richtig machen? Müssen wir bestimmte Gebetsformeln gebrauchen, bestimmte ethische Voraussetzungen erbringen, damit dieser eine lebendige, liebende Gott mich berührt und ich ihn erfahren kann? Muss ich bestimmte Opfer bringen, damit er mich berührt, mich heilt, mich segnet, damit der Himmel zu mir auf die Erde kommt? Nein, die beste Voraussetzung, ihn zu erfahren und von ihm berührt zu werden, sind die leeren Händen. Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Meine leeren Hände sind die beste Voraussetzung dafür, dass ich Gott erfahren kann. Meine intellektuelle Ohnmacht, die Allmacht Gottes zu begreifen, ist die beste Voraussetzung, ihn zu erkennen. Als ich damals, ein Jahr bevor ich gläubig wurde, habe ich 400 Seiten in der Bibel gelesen, zum Teil 10-mal dieselben Passagen gelesen und meinen ganzen Intellekt strapaziert. Und ich habe es nicht erkannt, dass das mit meinem Leben zu tun hat. Und als Gott sich mir offenbaren wollte, eine Sekunde hat's gereicht. Zack. Und alles war verständlich. Der ganze Schal war weg, der ganze Nebel war weg und ich habe jedes Wort dann verstanden und wurde durchdrungen bis in die Zehenspitzen und habe geweint und ich habe ich brauchte kein Essen mehr, bis ich die Bibel nicht durchgelesen habe. Dann habe ich alles durchgelesen. Mein Vater, der sowas war unvorstellbar, mein Vater war eher ein Diplomat auf seine Weise und so weiter, der konnte nicht mehr ertragen, mich stundenlang nur mit der Bibel lesen. Da ist gekommen und hat mir die Bibel aus der Hand gerissen und gegen die Wand gehauen. Ich habe ihn angeguckt, dass ich war so überrascht, weil es überhaupt nicht seine Art war. So, was macht er hier? Das macht eine 80-Jährige und nicht ein Sohn von 22-Jährigen. Ne? Also, ja. Aber das geschieht, wenn Gott, zack, auf einmal Licht im Dunkeln macht und die Dimension der Ewigkeit auf einmal eröffnet für den einen. Oh, ist das herrlich. Und jetzt schauen wir uns noch einmal diesen außergewöhnlichen biblischen Bericht über die Heilung des blinden Bartimäus an. Wir können darin sogar einige Konturen erkennen, wie diese Berührungen Gottes geschehen können. Wohl werden sie bei jedem Menschen irgendwie anders ablaufen? Es ist ja unsere eigene Geschichte mit Gott. Aber Es sind einige Szenen, die sich wohl in ähnlicher Weise auch immer wieder holen. Die erste Szene, der Ruf des Menschen. Als Bartimäus, und das steht in Markus 10, Vers 47, als Bartimäus hörte, dass Jesus vorbeikam, fing er an, laut zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarme mit mir. Viele rufen, ja, vielleicht sie schreien verzweifelt zu Gott. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hole mich hier aus dieser Situation heraus. Dann mache mich gesund. Dann heile meine Beziehung. Hilf mir. Dann tue dies und das. Im Klartext heißt es aber, wenn du nicht in diesem Sinn, wie ich es erbitte und erwarte, an mir handelst, wenn ich dich nicht in dieser Weise erfahre, dann gibt es dich wohl doch nicht, Gott. Das heißt, die Gotteserfahrung wird die Grundlage für das glaubende Bekenntnis. Dieses Glaubensbekenntnis folgt der Erfahrung. Ich bekenne Gott erst, wenn ich geheilt bin, wenn ich Hilfe erfahren habe und nicht schon vorher. Doch in diesem Bericht von Bartimäus ist etwas ganz Außergewöhnliches. Hier bekennt ein Leidender, ein Blinder, schon als noch Erblindeter: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Anrede, Sohn Davids, ist für uns heutige sicher nicht mehr so eindeutig und verständlich wie zur Zeit Jesu. Sohn Davids war eine bekannte Bezeichnung für den von den Juden so sehnlich erwarteten Messias, den Heiland der Welt. Wenn ein Jude Sohn Davids sagte, dann verband er damit die Vorstellung, dass dieser Sohn Davids die ganze Welt und das Volk Israel sowie jeden Einzelnen wieder in eine Beziehung mit dem ewigen, dem himmlischen Leben bringen wird. Der Prophet Jesaja verheißt, dass dieser Sohn Davids der ewig Vater, der Friedefürst ist. Er ist es, der die Gefangenen befreit und die Blinden sehend macht. Zum Beispiel in Jesaja 9, Vers 1 und so weiter, oder 61, Vers 1 und folgende. Dieses Bekenntnis des Bartimäus, der fortwährend ruft, Jesus, Sohn Davids, Jesus, Sohn Davids, Jesus, Sohn Davids, wäre vergleichbar, als wenn jemand hier heute in unserer Mitte wäre und laut rufen würde: Jesus, du Herr der ganzen Schöpfung, du Retter der Welt, du mein Retter, du, auf den die ganze Welt doch wartet, erbarme dich meiner. Das wäre gleichwertig. Ein Pastor aus Süddeutschland, ein sehr aktiver Mann, bekam ernsthafte Herzprobleme und sein Leben war bedroht. Kurz danach erkrankte seine Frau an Krebs. Er erzählte, wie sehr sie beide in diesen Wochen und Monaten innerlich mit Gott gerungen haben, wie sie zu ihm geschrien haben um Hilfe. Und Gott hat Gnade gegeben, sodass Heilung gegeben wurde. Doch dann erzählte er, dass er und seine Frau sich bei all den Hin und Her, den Turbulenzen und Zweifeln in diesen Tagen des Leidens an folgende drei Grundaussagen geklammert haben. Gott ist Liebe. Das hat er am Kreuz Jesu, ausreichend gezeigt, und das muss nicht neu durch ein Wunder, eine Heilung bewiesen werden. Es ist schon geschehen. Zweitens, wir werden Gottes Handeln und Zulassungen in unserem Leben nicht verstehen können. Oder nicht immer verstehen können. Und drittens, wir haben hier in dieser Welt nur den Anfang der Ewigkeit und der Herrlichkeit. Aber wir werden nicht alles hier in diesem Leben auch erfahren. Wir haben eine Zukunft im Himmel vor uns. Da werden wir die Vollkommenheit sehen. Wir wenden uns an den, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und wir schreien zu ihm. Wer hat von euch zuletzt zu Gott geschrien und wie lange ist das her? Wer sonst? Hat jemand von euch richtig geschrien zum Herrn? Ja. So ein wie Bartimäus. Aber hier ist es eben außergewöhnlich, denn Jesus hatte bislang immer diese messianische Bezeichnung unter eine Verschwiegenheit gestellt, weil ja noch nicht sein Ziel, Kreuz und Auferstehung, erreicht hatte. Aber nun hört er dieses Bekenntnis auf seinem eigenen Weg zwischen Jericho und Jerusalem. Das Kreuz lag noch vor ihm in Jerusalem. Ja, er ist der, der den Himmel auf die Erde bringen wird. Und nun lässt er dieses Bekenntnis zu und er hört es wie eine Bestätigung. Er ist tief berührt und bleibt stehen. Wie rufe ich zu Jesus? Wie schreie ich ihm meine Not entgegen? Habe ich zu ihm Vertrauen, dass er mein Heiland sein will? Die zweite Szene, der Ruf Jesu. Fasse Mut. Steh auf. Jesus ruft dich. Ja, Jesus hat Interesse an dir. Er ist beim wahrsten Sinn des Wortes ganz bei dir. Er überhört dich nicht. Er hält sich nicht die Ohren zu, wenn du laut oder leise rufst. Er hat eine Geschichte mit jedem Menschen, auch mit dir. Gott hat auch dich ganz persönlich im Blick. Oft wird uns das deutlich, wenn wir solche prophetische Dimensionen erfahren. Lass dich nicht abwimmeln. In der Geschichte begegnen uns die frommen Mitläufer, die uns sagen wollen, sei endlich still, störe uns nicht in unserer Pilgerschaft, in unserer Andacht. Doch höre, lass dir nicht den Mund verbieten. Nicht von jemandem, auch nicht von den Frommen, wenn du Gott deine Not zurufst. Erbarme dich meiner. Häufig sind es jedoch gar nicht die anderen, die uns den Mund verbieten, sondern wir selber verstummen. Wir selber halten es für vergebliche Mühe, noch zu Gott zu rufen. Etwa wenn wir chronisch erkrankt sind, wenn wir mit Behinderungen in dieser Welt leben oder durch Unfälle sehr eingeschränkt sind. Bin ich ein Stiefkind Gottes? Muss ich mich abfinden mit all dem? Soll ich es mir zumuten, immer wieder neu zu beten und mit seiner himmlischen Dimension in meinem Leben rechnen? Was ist mit uns, wenn wir alt werden, wenn wir gebrechlich bzw. gebrochen sind an Geist, Seele und Körper? Was ist, wenn wir das haben, was das Neue Testament als Malakia, als Gebrechen bezeichnet? Immer wieder heißt es doch in den Berichten über Jesus, er heilte alle ihre Krankheiten und Gebrechen. Das ist im griechischen Malakia. Werde nicht stumm, auch nicht, wenn du gebrechlich bist. Und selbst, wenn du stumm geworden bist, dann sollst du es heute hören. Fasse Mut, stehe auf, Jesus ruft dich. Er ruft dich. Dann die dritte Szene. Die heilende Berührung. Was willst du? Fragte Jesus. Was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Jesus antwortete, geh nur, dein Vertrauen hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus auf seinem Weg. Das ist doch wohl klar. Ein blinder Mensch möchte sehend werden. Ein kranker Mensch möchte gesund werden, oder? Warum fragt Jesus hier den Blinden, was willst du? Will er damit womöglich die Selbstheilungskräfte in den Blinden wecken? Die psychische Dimension eines ganzheitlichen Heilungsprozesses mobilisieren? Wir alle haben es doch auch schon gehört, dass ein Arzt einem schwerkranken Patienten sagt, Sie müssen aber auch wollen. Geben Sie es nicht auf. Ein Mensch, der nicht gesund sein will, wird nur schwerlich gesund. Das ist auch richtig. Es kann sein, dass Jesus den Bittenden hier noch einmal ganz klar herausfordert. So fragt der Herr womöglich auch den einen oder anderen von uns ganz neu, was willst du? Was soll ich dir tun? Sicher, es gibt auch ein Gebet des Glaubens, des Vertrauens, das da heißt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber so manche hat gar keinen Willen mehr. Was würdest du denn antworten, wenn der Herr dich heute fragen würde, so wie einst den Bartimäus fragte? Jesus hörte diesen Wunsch des Bartimäus, aber er hat auch das Bekenntnis des Glaubens gehört, das er geradezu unhörbar Jesus zugeschrien hat. Jesus, Sohn Davids, dieses Bekenntnis hat ihn gerettet, wie es hier heißt. Es geht nicht nur um körperliches Gesundwerden, sondern um eine Berührung, ein Hineingenommenwerden in diese Gemeinschaft mit Gott selber, in diese neue Dimension der kommenden Äons. Rettung ist mehr als Gesundung des Körpers. Es ist die Gemeinschaft mit Gott. Denn wir kommen in eine neue Dimension der Erfahrbarkeit Gottes, der Realität Gottes. Welche Kraft ist es aber, die hier Heilung bewirkt? Wir haben von den Selbstheilungskräften gesprochen, die der Schöpfer Gott in seine ganze Schöpfung schon hineingelegt hat. Nun gehen einige davon aus, dass dieser Glaube an die Selbstheilungskräfte oder die Einbildung, der Heilungswille, der Heilungsglaube das Entscheidende sei. Sicher haben wir schon einmal von dem sogenannten Placebo-Effekt gehört. Nennen wir es Selbstheilungskräfte, nennen wir es die heilende Kraft des Willens, nennen wir es Placebo. Es sind offenbar Kräfte, die etwas bewirken. Diese Selbstheilungskräfte, auch die durch den Geist des Menschen bewirkten, können hier zum Tragen kommen. Aber nicht nur diese. Das sind auch die Kräfte der Natur, die vielen Substanzen, die wir dem Körper hinzufügen können, oder auch die Kräfte, die wir mobilisieren können. Stichwort Präventivmedizin. Es mag allerdings viele Substanzen in der Natur geben, die wir noch gar nicht in der sogenannten Schulmedizin erforscht und aufgenommen haben, die aber womöglich in der sogenannten Komplementärmedizin, die alternative Medizin, schon Anwendung finden. Wenn uns diese Naturkräfte und Energien fremd sind, so müssen sie nicht auch gleich okkult sein. In dem Sinn, dass sie von der dämonischen, lebensvernichtenden, satanischen Kraft missbraucht werden. Denn das geschieht manchmal unter uns Christen, dass wir übereifrig sind, die Wahrheiten der Bibel zu verteidigen und selbst Dinge, die wir gar nicht so durchschauen und die wohl von Gott in die Natur gegeben sind, also verteufeln, ja, als dämonisch anprangern und damit schon ziemliche heftige Auseinandersetzungen herbeiführen mit Geschwistern. Hier ist Umsichtigkeit gefragt und eine differenzierte Wahrnehmung. Und lieber noch mal ein bisschen recherchieren, ein bisschen darüber nachdenken, darüber beten, bevor man gleich in einen Konflikt hineingerät mit Geschwistern. Und schließlich gibt es auch Kräfte, die immer nur ansatzweise hier auf der Erde erfahren werden können. Es sind eben diese Kräfte der Ewigkeit. Der Schreiber des Hebräerbriefes nennt sie Kräfte der zukünftigen Welt. Diese sind noch unerforschlicher im naturwissenschaftlichen Sinn. Sie gehören zu einer anderen Sphäre und doch sind sie hier schon erfahrbar und wirksam. Wenn wir in den Berichten des Neuen Testamentes zum Beispiel von Totenauferweckungen aber lesen, so können hier wohl kaum die Selbstheilungskräfte oder Naturkräfte wirksam geworden sein. Denken wir zum Beispiel an einen Lazarus, von dem es heißt, dass die Verwesung schon begonnen hatte und er schon stank. Lazarus, komm heraus! Und er kommt. Hier wird die Kraft der Ewigkeit, der zukünftigen Welt wirksam, die uns in Jesus begegnet. Wie schön, dass Jesus das geschehen lassen hat, dass Lazarus schon gestunken hat. Wie schön, sonst hätten wir das alles zurechtgeredet. Och, ich habe auch gehört, dass selbst Ungläubige irgendwie nach so und so vielen Stunden wieder lebendig geworden sind und so weiter. Oh, Jesus wusste alles, wie wir alles erklären können. Alle diese Kräfte, ob es nun die sogenannten Selbstheilungskräfte, die Naturkräfte und Energien oder auch die Kräfte der zukünftigen Himmelswelt sind, all diese Kräfte und Mächte haben ihre Quelle, ihren Ursprung in Jesus. So lesen wir im Kolosserbrief über Jesus folgendes Bekenntnis. Er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles. Wir haben nicht in erster Linie das Interesse an den unterschiedlichen Kräften, die Jesus in den Gang setzt, damit wir Heilung und Hilfe empfangen. Wir halten uns an ihn selber, der über allem steht. Wir wenden uns an ihn und folgen ihm nach, so wie damals Bartimäus. Wenn wir beten für Kranke und Hilfesuchende, dann legen wir oft auch die Hände und immer wieder salben wir, auch mit Öl. All das sind aber keine Rituale, wo wir sozusagen selber heilende Kräfte hätten oder sie vermitteln. Wir sind keine Geistheiler und wir betreiben hier auch nicht Reiki oder vergleichbare Praktiken, sodass wir uns mit den Energien eines anderen Meisters verbinden würden. Nein, unser Meister heißt Jesus. Rabuni, ich will sehen werden. So sagt es Bartimäus. Und was sagt Jesus? Dein Glaube hat dich gerettet. So bete ich, dass Licht in unser Leben fällt. Licht aus der Ewigkeit. Licht aus der Dimension Gottes. Ich bete, dass das, was er noch für uns bereithält, in uns neu wirksam wird. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, öffne du deinen Himmel über uns. Herr, wir bitten dich, lass uns neu erfahren, was wir hier gehört haben, wovon unser Herz voll ist. Denn unser Herz, unser Geist ist voll von herrlichen Berichten, von herrlichen Geschichten, wie du Menschen berührt hast, wie die Ewigkeit in das Leben von einfachen Menschen hineingekommen ist, wie du durch das, was du getan hast, was du gesagt hast, wirklich jegliche Grenzen gesprengt hast. Denn auch damals, vor 2000 Jahren, waren die Menschen auch doch sehr limitiert in ihrer Fassungskraft, was deine Gottheit angeht, was deine Herrlichkeit angeht, was deine göttlichen Möglichkeiten angeht. Denn selbst die Jünger, und das ist auch unfassbar, selbst die Jünger, die mit dir so lange Zeit unterwegs waren, die gesehen haben, wie Tote auferwecken, wie Kranke geheilt worden sind, wie Blinde gesehen haben, wie Lahme aufgestanden sind, selbst die konnten nicht begreifen, dass du sterben wirst und dass du auferweckt wirst. O Herr, hilf du uns. Hilf du uns. Ich wünsche mir, dadurch, dass wir das alles haben, die Bibel und das Neue Testament haben, ich wünsche mir einen stärkeren Glauben als die Apostel, weil wir jetzt alles wissen. Weil wir jetzt alles wissen. Herr, lasse uns auch erleben, deine Herrlichkeit. Hier in der Gemeinde, in unseren Familien, da, wo wir uns befinden, am Arbeitsplatz oder wo sonst auch immer, lasse du uns deine Herrlichkeit erleben, deine Berührung, deine Heilung, deine Wunder zu deiner Herrlichkeit, denn dafür bist du gestorben, dafür hast du dich hingegeben, damit die Welt das Licht Gottes erblickt, damit die Welt die Hoffnung der Ewigkeit bekommt. Und das wurde untermauert durch all das, was du gemacht hast. Herr, lasse uns das erleben, hier und heute und in dieser Gemeinde. Darum bete ich. Amen.